dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Kannst du mal aus dem Off mal einfach vielleicht mal ein Schild hochheben? Man hört dich nicht. Ja. So, eine See, die
ja, ist doch nicht schlimm.
Ja, und? Wo wohnt der? Den das interessiert.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Streter, Bender und Streberg.
Wie schreibt man eigentlich Schabunsen? Schlabunsen muss es mal aufschreiben.
Es gibt verschiedene, ich erstelle ein Kompendium. Es gibt Schlabunsen, Schabautz, Schabunsen, Schabunsen.
Und wo kommt das her?
Ja, hast du doch gerade gehört. Aus mir raus.
Okay, gut. Hätte ja sein können, dass das irgendwie was...
Nein.
Die Kamera läuft, ist so ein rotes Licht an.
Ja. Ja, heißt ja nicht, dass die Kamera läuft, wenn dann ein rotes Licht an.
Doch.
Vielleicht kann aber einer hingehen und
gucken. Das ist das internationale Zeichen für
Kamera läuft. Ja, kann sein.
Rec.
Steht da Rec, genau. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 62.
62.
Wir haben gesagt, nach Ralf Rute, Michael Mittermeier und Steven Spielberg machen wir mal wieder aber alleine was, also genau. Alleine zu dritt. War auch die große Frage nicht, aber ein paar Leute haben sich das gewünscht,
dass
wir mal wieder zu dritt was machen. Gigawixen hat uns geschrieben, was mich wirklich mal interessieren würde, wären die Computer und oder Videospiele, die euch drei beeinflusst haben, als ihr noch klein, beziehungsweise in Herrn Benders Falle jung war.
Nee, gar nicht schlecht.
Ja, ist gut. Ich verdiene ja mein Geld mit solchen Witzen. Mhm. Ihr sprecht viel über Spiele, aber naja. Das ist ja jetzt interessant. Welche Spieler haben euch und uns beeinflusst? Weil ihr beiden wart ja gerade auf der Gamescom.
Ja, wir waren gerade auf der Gamescom.
Was war das Videospiel, was ich am meisten...
Ganz früher am meisten...
Pong.
Als ich ganz jung war, war es so zweiteilige Antwort. Als ich ganz jung war, war es natürlich zuerst Pong, wo wir dachten, Alter, was für ein Bildersturm. Wie kann das gehen?
Diese Farben.
Unfassbar. Guck mal, ich habe am Regler gedreht. Der Ball bewegt sich.
Und also das bewegt sich. Da bewege ich sich. Und ich kann Bilder auf dem Bildschirm beeinflussen.
Ja, dann Frogger fand ich immer noch hyperkomplex. Finde ich immer noch hyperkomplex.
Ja.
Die ganze Idee ist ja vollkommen nihilistisch. Mhm. Pitfall Harry, was auch so Riesenskorpione, konntest nicht drüber springen.
Ja. Crazy Climber stand bei uns in der Pommesbude.
Ja, war das Crazy Climber?
Das war Crazy Climber. Pitfall Harry gab es auch. Das war aber auf dem Atari Pitfall.
Dann war es Mortal Kombat, wo ich so manche Mark versenkt habe am Spielautomaten, in Spielotheken. Dann war es natürlich dieses Dragon Slayer.
Das dann
beeinflussen Sie bitte das Ende. Don Bluth, Drachen, trottliger Ritter. Dings. Dann war lange nix und dann habe ich meine erste PlayStation 1 gekriegt und mir lief eine kleine Freudenträne das Auge runter und ich habe gesuchtet. Im Wald, sehr, sehr polygonmäßig, war ich mit Lara Croft unterwegs, mit viereckigen Brüsten, habe versucht, eine Mauer hochzukommen, eine Woche, weil da war nicht viel mehr als, ist das jetzt ein Vorsprung oder ist mein Fernseher dreckig?
Ja, wenn man sich das heute anguckt, wenn man sich die Spiele von heute, aber was du gerade sagtest, wir konnten zum ersten Mal Bilder im Fernsehen beeinflussen, was heute als absolute Selbstverständlichkeit gilt, war damals, liebe Kinder.
Also ich konnte auch vorher schon umschalten, aber tatsächlich das Spiel,
aber das war schon ein Riesending. Gary,
ganz genau. Mein allererstes Videospiel war im Foyer vom Union Theater in Bochum. Das war tatsächlich Space Invaders.
Ja.
Da habe ich auch so manche deutsche Mark.
Ich habe in Space Invaders und ich war gar nicht mal so gut. Ich konnte Defender besser.
Ja, Defender. Oh, Defender war sehr anspruchsvoll.
Polygonspiel. War das Galaxy oder dieses, was was anders berechnet war, was aus Linien bestand? Wo man sich gedreht hat.
Ja, da gab es mal ein Star Wars Spiel.
Tempest? Nein, es gab es auch für einen Atari.
Weiß ich nicht.
Ja, also ich habe eigentlich immer nur Freunde gehabt, die Videospiele hatten, die ich besucht habe, obwohl wir den Pong auch hatten damals. Mhm. Es gab ja nicht nur Tennis, es gab ja auch Squash, es gab ja auch Fußball, also dann mit vier Balken.
Alle im Prinzip die gleiche Plattform.
Und wir haben es stundenlang gezockt. Dann hatte Andreas Postio tatsächlich den Atari, dieses mit diesem Fake-Holz
hatte ich auch.
Ding und dieses Ding. Da war ich aber irgendwie raus, da habe ich mich viele Jahre nicht mit beschäftigt. Eigentlich fingen bei mir Videospiele erst tatsächlich wieder an mit dem Nintendo 64.
Ja.
Mit Mario 64, das war wirklich...
Ich habe den Sega noch gespielt.
Sega habe ich auch
gespielt. Den Dreamcast?
Dreamcast, ja.
Den Sega und den Sega
Amiga,
davor.
Amiga.
Hier mit dem bekackten... sag schnell, Sonic the Hedgehog.
Ja.
ja, dem jetzt ja endlich eine beschissene Verfilmung zuteil wird.
Genau.
Sich einreihen, gibt es mich als Doppel-DVD mit Bullwinkle und Sonic the
Hedgehog. Rocky und Bullwinkle können wir mal zusammen gucken, hätte ich Bock drauf.
Ja, dringend.
Aber warte mal, lass mich nochmal ganz kurz, also die Spiele, die mich beeinflusst haben tatsächlich, ist, das waren die von LucasArts, das waren die Point-and-Click-Adventures.
Auf dem Computer.
Auf dem Computer, ja. Das war Maniac Mansion und Zack McCracken. Und dann war es irgendwann Monkey Island und Loom gab es dann noch, Indiana Jones gab es dann noch, Tentakel?
Tentakel, ja, das war ja Kotte Maniac gespielt, Mansion. Mein guter Freund Kotte.
Ja. Das war dann die Fortsetzung Day of the Tentakel. Ich glaube, das gibt es heute für die Konsole auch oder bei Sony Store.
Gibt ja alles.
Und dann in
Labyrinth,
in den 90ern nochmal am Handy. Da gab es zwei Spiele. Tetris konnte ich spielen tagelang. Und dann Snake auf Nokia.
Auf grauen Nokia,
ich hätte
natürlich
jedem die Fresse polieren können nach 10 Minuten.
Ja. Ja.
Was ist das für eine Scheiße? Das kann doch nur ins Nichts führen, die Scheiße.
Ja.
Snake, mich super aggressiv.
Also bei mir fing das dann, wie gesagt, an Mitte der 90er nochmal ein Revival durch Nintendo 64, durch das großartige Mario 64 und dann natürlich die ganzen, ich weiß, ihr werdet jetzt wieder lachen, aber ich fahre ja heute immer noch Mario Kart und Zelda. Ocarina of Time habe ich, glaube ich, dreimal gespielt und
das ist immer so eine, was du immer ganz gerne machst, willst uns immer so hinstellen, als wenn wir Nintendo hassen würden. Nein,
wir spielen es nur einfach nicht, weniger. Verachten es halt.
Blödsinn. Ich mag Nintendo sehr und ich respektiere das auch sehr.
Ja.
Aber ich bin halt einfach durch meine Kindheit, ich wollte irgendwie damals wollte ich schon immer, ein großer Traum war, ich wollte schon mit 16 der GSG 9 beitreten. So, das
bitte?
Mit 16 der GSG 9 beitreten.
Du sitzt hier neben dem Kriegsdienstverwalter.
Ja, das mag ja sein.
Hast du geschmiert oder
was? Lass mich doch mal zu Ende erzählen. Ich wollte nach Mogadischu wollte ich der GSG 9 beitreten.
Ich bin raus.
Warum lässt du mich zu Ende erzählen?
Ich weiß es nicht.
Lass mich doch mal zu Ende erzählen.
Und, Kinder töten. Das war mein Traum, als ich 16 war.
Nein, ich fand das halt einfach so super cool, solche Dinge. Solche so Typen, die so einen Sondereinsatz machen.
Die Profis.
Ja, und deswegen spiele ich gerne diese Shooter. Da arbeite ich praktisch diese Kinder. Diese Kindheit-Dings.
Direkt dazu, wie wir gestern den neuen Teil von Call of Duty angespielt haben, festzustellen, hätten wir es mal mit 16 gemacht. Weißt du das noch?
Ja.
So eine physische Engine, wo die Gewehre jetzt wirklich 30 Kilo wiegen, du dich langsam bewegst, keiner steht mehr ruhig, also die ganze Figur, die ganze...
Also realistisch?
Ja, so realistisch, dass du nichts mehr triffst.
Zu realistisch.
Als hätten sie dich jetzt in Kriegsgebiet geschickt. Ganz,
Mensch.
Ganz schlimm. Also macht schon Spaß.
Aber was ist da jetzt bei diesem Spiel, weil du mir das gestern noch gesimst hast, was ist da jetzt, es gibt einen Übergang von Call of Duty zu...
Nein, es gibt keinen Übergang. Battlefield, Battlefield war immer dafür bekannt, dass die immer episch große Karten haben, wo viele Spieler aufeinander trafen, praktisch in epischen Kämpfen und mit Helikoptern, mit allem Zip und Zap und vor allen Dingen ganz wichtig mit Zerstörung. Also die Häuser, die beschossen wurden, die sind tatsächlich in sich zusammengefallen und wenn du da drin warst, war es halt kaputt. So, und das Call of Duty, das war immer eher so Arena-mäßig. Da sind halt dann immer zwei Fraktionen, die sind oder jeder gegen jeden, sind dann in so einem kleinen Bereich so aufeinander. Mhm. So und jetzt,
süß, du erzählst, das hätte eine kleine Gruppe von Menschen das in den 40er Jahren gespielt. Das ist so, weißt du,
ja, aber
damals, musst du dir vorstellen,
ja,
wie eine große Map.
Aber Thorsten, ganz ehrlich, das ist das, unsere Väter waren im Krieg und wir erzählen, unsere Väter waren im Krieg und wir erzählen jetzt solche Sachen.
Ja.
Ne? Du warst damals nicht dabei, als Twin Peaks lief. Das warst du, weißt du doch gar nicht.
Ja,
oder als der Vater von Simba gestorben ist. Du hast doch gar keine Ahnung.
Weißt du, so, ja, das ist auch immer
das
sehr...
Ganz ehrlich, das sind unsere Erlebniswerte. Mm, zum Glück.
Ja. Das ist auch immer sehr, sehr interessant, wenn sich so First-Person-Shooter-Fans so unterhalten. Die M16, ne? Ich komme damit gar nicht klar. Weißt du? Und ich hatte kaum Munition gehabt. Und so. Wenn man von diesen berühmten Battlefield-Momenten spricht, die wirklich manchmal echt episch sind. Dann manchmal hast du wirklich so Momente wie in einem Actionfilm.
Mach ich manchmal auch. Ich spreche Fremde an und sage, bei mir war der Frosch war sofort tot.
Ja. Naja, auf jeden Fall, um nochmal auf Call of Duty zu kommen.
Der Agentin ruft an.
Und,
soll später nochmal. Sag, kannst du nicht.
Was
die
kann ich immer anrufen,
wann
sie
will. Ausmachen.
Ich habe mal den Bluetooth ausgemacht, aber da die Apple Watch.
Naja,
das ist
auf jeden Fall
Urängste, dass das Ding da
Urängst. Das ist eine Urangst. Das ist wirklich eine Urangst.
Auf jeden Fall greift jetzt Call of Duty, greift jetzt praktisch so in die Domäine von Battlefield ein, indem sie auch große Karten jetzt machen und wo 64 Spieler gegeneinander spielen können, beziehungsweise 32 gegen 32.
Top oder Flop? Gut.
Top. Ja, ich freue mich drauf. Ja, wir freuen uns drauf.
Wunderbar.
Es wirkt wie ein zurückgenommener Basic-Teil, wo nicht die Wände entlang gelaufen oder rumgeflogen wird. Ja. Da habe ich großen Spaß
dran. Ganz genau. Ja. Kai U. schreibt uns, ich würde den drei Herren, insbesondere Thorsten Sträter, gerne die Bücher Der Tod ist ein bleibender Schaden, schöner Titel, und Hinterher ist man immer tot von Eon Colfer ans Herz legen. Hab beim Lesen direkt die Stimme von Thorsten im Ohr gehabt.
Ich habe die Bücher gelesen.
Insbesondere beim trockenen Humor des Hauptprotagonisten. Wenn dies als Hörbuch kommen sollte, wüsste ich, wer mein Wunschkandidat als Sprecher wäre.
Ich bin kein guter Sprecher, das muss man dazu sagen.
Das stimmt. Ja,
ich, ne, also
so nach 5 Sätzen spätestens so.
Ja, genau, das ist bei mir nach 5 Sätzen. Es bei dir ist nach 3 Sekunden.
Also, drei Wörter.
Nee, aber ich bin kein guter Vorleser. Das wissen die Leute. Kann man eigenes Zeugs machen? Bitte was?
Kann man lernen.
Ja, was denn noch alles?
Echt, ey. Es gibt es als Hörbuch gelesen von Peter Lohmeier. Auch gut, aber ich habe die Bücher gelesen. Ich habe das Buch im Original gelesen. Es heißt Plucked von Eon Colfer. Eon Colfer kannte ich bisher nur von Artemis Fowl, was ja auch demnächst als Verfilmung rauskommt von, auch noch, ja, davon leben auch wir, wann Leute sowas machen, von Kenneth Branagh. Und
Kenneth Branagh.
Ich habe tatsächlich auch Thorstens Stimme im Ohr gehabt beim Lesen. Und das, obwohl ich es auf Englisch gelesen habe.
Ja, du hast es im Dunkeln gelesen, ich stand neben dir.
Ja, genau.
Wahrscheinlich hast du ihn angerufen, Thorsten hat mir auf Englisch das Buch vorgelesen. Ich kann es wirklich empfehlen, es ist ein Krimi.
Das kann ja nicht sein.
Doch, es ist ein Krimi, es hat Noir-Elemente, es ist...
The great Stephen King once wrote... Oh, guck mal.
Pille Palle.
Direkt.
Don't sweat the small stuff. Genau. Which I mulled over for long enough to realize that I don't entirely agree with it. Nice. Ich hätte meine Lesebrille mitnehmen sollen.
Ja, können wir vielleicht demnächst mal machen. Also,
das ist eine Windschrift.
Es gibt davon, ja, das merke ich aber auch gerade. Ich bestelle mir jetzt auch immer nur noch Bücher in großer Schrift. Ist ja unfassbar.
Und ich kriege nur noch so Sachen wie der kleine Maulwurf und sowas. Also ich kriege gar nichts Richtiges mehr.
Nee. Ja, ja. Also können
noch nicht was darüber gelesen, wie man die Uhr stellt.
Auf Scheiße. Englisch. Oder
aber man konnte den Zeiger bewegen.
Rückseiten
im Buch. Das war total
von
witzig.
DVDs oder Packungsbeilagen.
Ja.
Konnte ich irgendwas
lesen.
Die zählen auf uns. Gerade so Leute wie Troma früher und jetzt sind das diese anderen Labels, diese ganzen Sci-Fi-Labels, die dann gucken, dass wir einen Film kaufen, weil wir dachten, es wäre Transformers und es war Terraformers. Oder,
oder sie arbeiten mit Apollo-Optik zusammen, wer weiß. Also wir können die Bücher von Eon Colfer empfehlen. Das geht um einen Türsteher namens Daniel McAvoy. Und
McAvoy.
Das ist sehr lustig, sehr brutal, sehr gut geschrieben.
Ja,
ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Danke, Kai. Wir widmen diesen Podcast zwei Männern, die sehr wichtig waren. Ich sag mal für uns beide. Der eine ist, beide sind.
Nee, wir sind noch nicht fertig. Ich check nicht, warum ein gelernter Herrenschneider sich Hosen mit Löchern kauft. Ja, ich kenne zum Beispiel auch Metzger, die Vegetarier sind. Ich kaufe mir übrigens nicht immer unbedingt Hosen mit Löchern. Manchmal kaufe ich Hosen, die ein bisschen verschlissen sind und warte, bis Löcher drin sind. Mir ist das nämlich egal. Und mir ist generell egal, wie eine Hose aussieht. Außer ist irgendwas.
Also es gab ein großes Lob, weil du on camera, also während des Drehs, auch gegessen hast. Das war sehr, sehr lustig.
Wir wollen das nochmal sehen.
Wir werden ein S.
Wir können das nochmal einblenden.
Wir machen kein Let's Play.
Ist das so ein
ASMR
oder wie das heißt? Ist das so ein
Let's Eat.
Wir machen ein Let's Eat.
Genau.
Das ist echt eine super Idee. Thorsten, einfach nur so 10 Minuten.
Aber so ein Double Feature. Dann mache ich Forelle blau und Döner. Weißt du, so einfach so zwei so Sachen.
Multikulti-Flash. Das ist die Lücke, ist das echt. Das
Let's Eat. Thorsten Sträter isst Forelle blau mit Salzkartoffeln.
Und vor allen Dingen komplett kommentarlos.
Ja.
Also so einfach.
Ja. Und dein Hut kam sehr gut an beim letzten Mal. Wunderbar.
Ja. Also auf YouTube wieder nicht, aber das war, ich hatte.
Doch, mir haben ganz viele Leute gesagt,
das ist mein Hut halt. Ich mache mir da nicht so viele Gedanken drüber. Ja. Heute ist kühl, setze ich Mütze auf.
Ja, die Leute machen sich halt.
Wir wissen, Thorsten macht sich einfach nicht so viele Gedanken und das ist richtig.
Nee, gar nicht.
Deswegen ist der Thorsten auch im Grunde so eine abgedatete Version vom Dude. Ne, haben wir gestern noch drüber geredet.
So ein bisschen Dude ist er. So, ja. So ein bisschen.
Und das meinen wir tatsächlich sehr liebevoll.
Apropos Dude, wir widmen diese Folge zwei Männern, nämlich Peter Fonda und Rutger Hauer.
Ja.
Peter Fonda. Easy Rider hat nach Easy Rider, es stand überall drin, nicht mehr ganz so tolle Filme gemacht.
Das
aber
ist gar nicht wahr, er hat Satan
stimmt nicht.
Gespielt.
Er hat Future World gemacht. Er hat, genau, sag mal Thorsten, das habe ich nämlich total vergessen, dass er das auch gemacht hat.
Satan?
Nee, hier, Dingens Rider.
In Ghost Rider.
Ghost Rider, ja, genau. Er hat in Ghost Rider in Satan gespielt, auch sehr hübsch, gut angezogen. Ja. Er hat so Kleinigkeiten übernommen, so Kleinode und hat die ausgefüllt. Mhm. Man hat das Gefühl, er hat einen halben Tag Freizeit und hat das dann einfach mal entspannt weggespielt.
Ich habe ihn ja mal kennengelernt.
Du hast Peter Fonda mal kennengelernt.
Ja.
Könntest du das bitte elaborieren?
Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt. Und zwar, da war ich Tonassistent und da gab es die Wiederaufführung von Lawrence von Arabien. Die restaurierte Wiederaufführung. Und da hatte man Peter Fonda eingeladen. Warum, weiß ich nicht. Der spielt
Peter,
da noch niemals.
Peter O'Toole,
der
konnte.
Der hat damit gar nichts zu tun gehabt. Aber der war trotzdem
Peter
Gast. Und du kannst sogar Hella von Sinn fragen, weil die saß daneben.
Okay, ja. Frage ich sie beim nächsten
Mal. Hella von Sinn und Peter Fonda, ich frage Hella von Sinn. Wir
ja,
fragen
Hella.
Ja.
Und natürlich Rutger Hauer.
Ja, ich habe Rutger Hauer dann wirklich kennengelernt. Und zwar im Mai diesen Jahres, am Tag, als mein Onkel starb.
Das ist
halt so. Ja, es tut mir auch leid. An dem Tag war ich aber Comic-Con und war bei Rutger Hauer am Stand und er hat mir ein Autogramm geschrieben. Und zwar für Lacko. Mit meinem Namen drauf, ganz lieb. Und das habe ich auch zu Hause und habe mich sehr gefreut. Er wirkte ein bisschen schwach, muss ich sagen. Aber er war sehr nett, sehr charmant.
Ich glaube, ich habe es auf Instagram auch gepostet. Ich war an dem Tag, als bekannt wurde, dass Rutger Hauer gestorben ist, in Amsterdam. Und natürlich war in jeder holländischen Zeitung ein Foto von Rutger Hauer.
Wie das auch richtig ist. Weil Rutger Hauer, guck dir an, was der gemacht hat, was für einen Film gemacht hat.
Absolut. Und Rutger Hauer hat eben nicht nur Blade Runner gemacht, er hat nicht nur The Hitcher gemacht, er hat auch wie heißt der Film, der Falke und die...
Der Schneemann.
Lady Hawk. Lady Hawk, natürlich, Lady Hawk. Ganz groß.
Er hat ikonische Sätze gehabt.
Ja.
Hitcher? Sag, ich möchte tot sein. Fantastisch. Batman.
Hitchcock.
Haben Sie das Memo nicht gelesen?
Batman Begins. Ja?
Batman Begins. Haben Sie das Memo nicht gelesen?
In den Film von Verhoeven in Blood and Glory. Oder wie heißt der?
Ja, das ist...
Der hat auch in Spetters gespielt?
Der hat nicht in Spetters gespielt.
Nee. Nein. Und Blind Fury, sage ich nur. Wo er den Blinden...
Auch super.
Oh, ja.
Großartiger Film. Also,
auch fantastisch.
Danke. Rutger Hauer.
Nachtfalken. Mitternachtsfalken. Nachtfalken mit Sylvester Stallone.
Oh, ja.
Fantastisch gemacht.
Auch.
Danke.
Unterschätzter Film.
Rutger Hauer.
Ja.
Thank you, Mr. Hauer.
Auch du, Rutger, wirst nicht vergessen werden wie Tränen im Regen.
Ganz genau.
Also, du wirst Seabeams sehen. Am Tannhäuser Tor.
Ja. Wo immer das ist. Das klingt so irgendwie so.
Wenn du improvisierst, ist richtig geil.
Ja,
ist richtig
gut.
Muss man immer haben.
So. Der neue James Bond-Film heißt No Time to Die.
Ja, das geht mir genauso übrigens. Ich bin eh schon alt genug.
Ich habe keine Zeit.
Ich würde gerne,
aber ich kann nicht.
Ja. No time to die. So vollkommen eine Binsenweisheit. Wo du hingehst,
da bist du. Aber Entschuldigung, reden wir über schlechte James-Bond-Titel, da kommen wir über ein Quantum Trost nicht hinweg.
Ich fand Leben und Sterben lassen, da habe ich als Kind, habe ich da nächtelang drüber, war wie so ein Haiku. Ich habe im Bett gelegen und Leben... Sterben lassen.
Hier ging es mal schnell. Octopussy, lass ich die Finger von. Lass ich einfach die Finger von, möchte ich nicht.
Ja, Octopussy, da war es sehr einfach geil. Ich habe mir
im Urlaub tatsächlich alle Filme mit Daniel Craig nochmal angesehen, was der Sache gut tut, weil du feststellst, eine zusammenhängende Geschichte ist alles.
Ja.
Und das hat echt Spaß gemacht.
Ja,
okay.
Super. Sehr hausbackene Action. Es stützt sich darauf, dass man vorgibt, er könnte Flugzeug und Hubschrauber fliegen, aber trotzdem schön. Also fand ich gut. Also er ist ein toller Bond.
Ja.
Das muss man sagen. Und die sind uns einfach noch einen richtig guten Bond mit Daniel Craig schuldig, nachdem es ja zwei gab, die nicht so ganz toll waren. Ja. Apropos selber fliegen. Fliegt Tom Cruise im Trailer von Top Gun Maverick?
Ja, logen.
Das macht er selber, ja, tatsächlich.
Ja.
Das du überhaupt noch fragen.
Ja, es war ein guter Übergang. Ich habe versucht, den Übergang...
Ja, Tom Cruise. Mir gefällt der Trailer mal wieder. Tom Cruise kriegt mich immer mit dieser stumpfsinnigen Scheiße. Das ist das Problem.
Das würde ihn freuen, wenn er das hört.
Rilke.
Cruise, thank you.
The Biopic, this. Weißt du? Und dann kommt Tom Cruise.
Ja.
Habt ihr diesen gefakten Rennclip von ihm gesehen? Tom Cruise 2020. Ich renne für die Präsidentschaft.
Nein.
Den zeige ich euch
so gleich mal. Mit Deepfake auch?
Nee, mit so einem Typen, der ihn sehr, sehr ähnlich sieht. Das ist nicht er.
Okay.
Aber es ist jemand, der ihn perfekt imitiert und aber die ganze Zeit rennt über so eine Landstraße. Also es ist fantastisch.
Aber es ist schon erstaunlich, dass im Trailer von Top Gun Maverick diese ganzen Sachen natürlich bedient werden. Die Titelmelodie, damals Giorgio Moroder.
Wie immer
natürlich eine
langsamer gespielt.
Eine Barszene. Ne?
Toll. Mhm.
John Hamm spielt mit, Ed Harris spielt mit und Jennifer Connelly.
Ja,
es wird ein...
Ja, wo hab ich auch den leider immer noch sehr krank wirkenden
Ed Harris.
Nein, nicht Ed Harris, Alter. Unseren Freund, den Iceman. Val Kilmer.
Mr. Freeze, der Iceman.
der Iceman.
Let me allow to break the ice.
Nein, Val Kilmer.
Wellkämmer.
Übrigens, da fällt mir in dem Zusammenhang ein, Patrick H. Willems, auch ein YouTuber, der immer wunderbare Filmessays macht. Der hat ein Essay gemacht über die Joel Schumacher Batman.
Ja, das habe ich gesehen.
Hast du es gesehen?
Das ist sehr gut.
Wollte ich dir noch linken.
Sehr gut gefallen.
Ja,
ja,
gut.
Ja, der macht das, der macht immer super Videos.
Ein, quasi ein Plädoyer für die, für die,
genau,
für die Joel
Filme.
Schumacher
Filme.
Es gibt kein richtig gutes Plädoyer für die Filme.
Doch, wenn man sie als Hommage an, und Reminiszenz an die 60er Jahre Batman.
Wenn du das nötig hast, etwas zu machen.
Aber das ist der Ansatz. Das ist der Ansatz.
Wenn du 120 Millionen Dollar dafür ausgibst, etwas an eine Hommage zu machen, an eine 1966er Fernsehserie, selbst dafür war es mir zu bemüht.
Ja, und
sah mir,
das Argument von Schumacher.
Schlechter Stil und schlechtes Setdesign.
Das Argument von Schumacher war ja auch immer, die Filme waren super erfolgreich. Ich weiß nicht, was ihr habt. Also alle waren eigentlich zufrieden, aber das ist eine Frage für einen anderen.
Mal, ich möchte eigentlich mal, bevor wir es vergessen, weil wir haben es tatsächlich letztes Mal vergessen, ich möchte ganz kurz über die Netflix-Serie. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie sie heißt.
When they see us.
Messias und Wendigo.
Genau.
Er kommt, um zu predigen.
When they see us.
Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass wir doch mal über die Serie sprechen sollten. Du hast sie gesehen.
Genau, ich habe sie gesehen.
Ich habe die erste Folge gesehen. Dann hat mir das Leid hat mich angefasst.
Ja, das. Und das ist eine wirklich, das ist eine Miniserie, ich glaube, das sind 4 Teile oder 5 Teile, maximal 6 Teile.
Es kommt darauf an, wie groß dein Fernseher ist. Aber machen wir weiter.
Es geht darum, dass 1989 im Central Park eine junge Frau vergewaltigt wurde des Nachts und man hat dafür gleich 5 farbige Jugendliche für verantwortlich gemacht und hat denen praktisch, die wirklich sich an komplett anderer Stelle aufgehalten haben im Central Park. Mhm. Und man hat denen praktisch getrennt voneinander verhört und hat denen sozusagen die falschen Geständnisse rausgelockt oder so lange unter Druck gesetzt, bis sie gestanden haben. Und
Stopp
sind
an
auch
der
dafür,
Stelle für die, für der Storyline, ja.
Ja, sie sind dafür auch eingesessen und
ja, gut, das war jetzt Folge 4
Fall,
schon toll.
Der Fall ist deswegen in Deutschland auch so ein bisschen bekannt gewesen damals zu der Zeit, weil Donald Trump damals noch nur Pillemann, ohne Präsident Pillemann, der hat damals eine ganzseitige Seite in der Times geschaltet und hat für die Todesstrafe für diese jungen Männer plädiert und
plädiert.
Die Serie ist sehr, sehr gut gemacht, sehr eindringlich, passt auch thematisch wunderbar in diese Zeit und sollte man eigentlich gesehen haben.
Danke
also
für den Hinweis.
Ja, ganz, ganz großes
ganz schnell Klammer auf Mindhunter.
Mindhunter.
Einfach mal gucken, Mindhunter, 2. Staffel. 1. Staffel nochmal gucken, ruhig dann. Es ist
David
wie bei
Fincher.
Vielen anderen Filmen auch. David Fincher zwischendurch.
Ist das mit Charles Manson?
Okay. Ja. Sie kriegen einen neuen Chef in der Abteilung, gespielt von Dr. Evil. Hast du das auch gedacht?
Ja, ja.
Ja, ich auch.
Anna Torv spielt so. Mit aus Fringe. Aus Fringe. Tatsächlich.
Ja, Fringe nicht gesehen habe, kann ich es nicht bestätigen, hat mich aber sehr gefreut.
Dann lass uns gleich bei Serien bleiben. Ich bin gerade bei Dark, bei der 2. Staffel.
Ja, das ist Ente. Englisch für Ente.
Muss ich mal sagen. Dark habe ich damals nicht gesehen, weil ich dachte, das ist Stranger Things nur auf Deutsch. Nein, es ist was ganz anderes. Es geht wirklich um Zeitreisen.
Aber so auf die deutsche Version.
Auf die deutsche Art. Und deswegen fahren die Amis und die Engländer so drauf ab, weil es mal wirklich was anderes ist. Wenn ihr Dark gucken wollt, es lohnt sich. Es ist sehr ernst. Die Schauspieler sind alle fantastisch. Aber guckt es euch bitte, binget es wirklich. Guckt es von vorne bis hinten durch, die 1. und 2. Staffel.
Ich fange mal hinten an.
Kommt wirklich nicht, wenn ihr ein paar Tage aussetzt, ihr kommt nicht hinterher, weil es ist so zusammenhängend und Menschen begegnen sich selber durch Zeitreisen, ähnlich wie wir das auch in einem Film jetzt gerade gesehen haben, über den wir noch nicht sprechen dürfen, aber demnächst, am 29. können wir kurz anfangen, am 29. geht unser Review für It 2, The Second Chapter, online. Auch an dieser Stelle für alle zu sehen.
Dann sag auch It 2.
It 2, Entschuldigung, Herr Mann, es bietet sich so ein bisschen an. Also Dark hat mir sehr gut gefallen, aber zieht einen ziemlich runter. Ist aber von der Machart eine sehr gute deutsche Serie, muss ich wirklich sagen.
Ja, ich habe sie schon über die Download-Funktion von Netflix mir aufs Gerät gepackt und warte auf die Gelegenheit, da mal reinzupimmeln.
Ja. Macht das schon mal einmal richtig schön reinpimmeln.
Das ist das dritte Mal, dass wir pimmeln.
Eine Serie, die du sagst, du bist heute nur am Pimmeln.
Da siehst du.
Nur am Pimmeln. Kannst du mal aus dem Off mal einfach vielleicht mal ein Schild hochheben? Man hört dich nicht. Ja. So, eine Serie, die.
Ja, ist doch nicht schlimm.
Ja, und? Wo wohnt der? Den das interessiert. Also. Mann, von irgendwelchen Leuten von der Seite werde ich jetzt hier Quatsch. So, eine Serie, die ich komplett durchgebinged habe auf Amazon Prime, ist The Boys.
The Boys habe ich ebenfalls komplett durchgeguckt, du auch?
Ja, natürlich. Und ich schäme mich dafür auf dem Handy, habe ich sie gesehen, weil sie so gut war.
Hoffentlich schämst du dich dafür.
Und ich dachte die ganze Zeit, warum ist diese Serie so gut? Warum ist diese Serie so gut? Und bei der dritten Folge sehe ich, geschrieben von Garth Ennis, basierend auf einem Comic von Garth Ennis. Und,
die Serie ist fantastisch.
Fantastisch.
Wirklich fantastisch. Ja. Hier Captain Dingenskirchen.
Homelander.
Was für ein furioser Schauspieler.
Großartig.
Ja. Was für ein furioser Schauspieler.
Fantastisch. Ja.
Das ganze Flugzeugabsturz.
Nicht spoilern. Basierend auf einem Comic von Garth Ennis. Im Moment werdet ihr Schwierigkeiten bekommen, an das Comic ranzukommen, weil es natürlich durch die Serie immer überall ausverkauft ist. Ich habe reingeguckt und habe mich entschieden, das nicht zu lesen, weil die Serie wird ja fortgesetzt.
Ja.
Und sagen wir mal eben ganz kurz.
Sagen wir mal.
Carl Urban. Ist es Carl oder Kurt Urban?
Es ist Carl Urban.
Kurt Urban ist der Musiker, Carl Urban. Scotty aus
den Star Trek. Ist Carl Urban.
Carl Urban.
Und der andere ist Keith Urban.
Keith Urban.
Glaube ich, ja.
Und natürlich der
Urban.
Sohn. Urban.
Wohnt also sehr städtisch.
Genau.
Ja, spielt ja auch in der Stadt.
Auch sehr, sehr schön ist mal den Sohn von Dennis Quaid und Meg Ryan zu sehen. Max Quaid, der genau so aussieht.
Interessanterweise war ja die Figur, Quaid.
Ja.
Heißt er Max?
Quaid. Max Quaid,
ja, genau.
Huey.
Im Comic spielt, sieht im Comic sehr Simon Pegg ähnlich. Und interessanterweise, und das spoilt man ja jetzt nicht, spielt Simon Pegg, der ja nur jetzt gealtert ist, der diese Rolle nicht mehr spielen kann, der spielt den Vater aber von dieser Figur. Also von daher ist das eine Reminiszenz.
Aber ich habe wirklich gedacht, Mensch, in einer Zeit, wo wir so viele Meta-Superhelden hatten mit Heroes.
Mehrere Meta sogar.
Und mit Umbrella Academy und mit den, ja, vielleicht sogar auch mit den X-Men und natürlich auch mit Watchmen, da wirklich noch eine Serie zu sehen, die wirklich auch so unglaublich zeitgemäß. Was ist, wenn Superhelden wirklich
Arschgeigen sind
und in einer privaten Firma...
Nicht direkt Arschgeigen, sondern charakterliche Defizite, die darauf zurückzuführen sind, dass sie nie Demut gelernt haben.
Ja.
Das ist ja das große Problem, was alte Superhelden haben, dass man die machen lässt.
Und sie sind heuchlerisch und scheinheilig, wie man das ja in dieser sehr, sehr erschreckenden Folge in dem Jesus Camp sieht. Die hat mir wirklich Angst gemacht, weil die war sehr nah an der Realität.
Also das war ist mal endlich eine Serie, die nach meinem Geschmack ist, gerade was diese ganze Superhelden-Thematik angeht. Darauf habe ich echt lange gewartet, auf sowas.
Und habe ich viel Spaß gemacht. Ja. Und danke, dass man mal wieder was von Elizabeth Shue sieht.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, ne?
Ja. Auch mal Elizabeth Shue, ja.
Da so viel Schuh draus.
gut, kommen wir wieder zu den Trailern. Drei Engel für Charlie. Charlie's Angels.
Ja,
Elizabeth. Elizabeth Banks hat einen neuen Film gedreht, eine neue Verfilmung von Charlie's Angels.
Ach so,
Mit Kristen
Stewart. Wie oft will man das denn jetzt noch sehen?
Naja, ich fand...
Das Problem ist, dass dieser Charlie's Angels hoffentlich nicht das gleiche Schicksal ereilt wie Ocean's 20 und Ghostbusters. Das heißt, die Idee, also...
Na, es waren ja schon immer Frauen. Also, wenn man mal so sagen...
Ja, es waren schon immer...
Darum geht
es nicht, aber es ist ein unnötiges Remake. Ich bin mir nicht sicher... Bei Ghostbusters haben sie zugesehen, den Humor des neuen Jahrtausends so ein bisschen feministisch in die Jetztzeit zu transportieren, was vollkommen in Ordnung war.
Einfach, ja.
Schon der Ocean's 11, das Ocean's 11 Rip-Off, das war
Ocean's
gut gemacht. Ocean's 8, it ging.
Ja, aber auch die anderen Oceans-Filme nach Ocean's 11 waren auch nicht so.
Naja, der zweite war total über Tische und Bänke, aber den dritten fand ich wieder gut.
Ja.
Den dritten fand ich wieder gut.
Aber reden wir mal über Drei Engel für Charlie. Das lief ja in der Zeit, als wir doch schwer in der Pubertät waren. Charlie's Angels.
Ich hatte eine Wand komplett Farrah Fawcett gewidmet und kann ich nur sagen.
Willst du näher drauf eingehen?
Nö, Bravo-Poster und sämtliche Poster, die ich von Farrah Fawcett kriegen konnte, war Bruce Lee, Farrah Fawcett.
Was war dein Lieblings-Angel? Jacqueline Smith?
Was war mein Lieblings-Angel? Wie bist du denn? Was seid ihr für Kinder?
Ja, man,
was
hat
für
sich doch, man hat sich doch entschieden, Alter. Genau wie bei den Spice Girls.
Ich hatte Kiss an der Wand als Starschnitt oder Batman schon. Oder damals Superman, Christopher Reeve. Ich habe keine Poster gehabt von.
Ach, du hast nicht
keine
Pubertät
drauf.
Na, warst du nicht gehabt, Pubertät?
Ich brauchte so viel Platz fürs Waffenregal. Nein, hatte ich nicht. Ich hatte keine Poster.
Willst du wissen, welche mein Lieblings-Angel war?
Kate Jackson,
ja. Habe ich auch schon oft erzählt. Obwohl ich muss sagen, dass ich damals im Kino die Neuverfilmung mit Cameron Diaz und Lucy Liu und Drew Barrymore.
Habe ich sehr genossen. Over the Top Action.
Sam Rockwell
Sam Rockwell, Bruce Rockwell auch toll,
und
ja.
natürlich großartig besetzt.
Bernie Mackey.
Der war der Bösewicht. Und Bill Murray,
als
Bosley.
Bosley, genau. Auch,
ja. Absolut fantastisch. So, ihr Lieben, habt ihr denn alle den Trailer zu Cats gesehen? Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Ja. So, ja.
Ja, ich habe den Trailer gesehen.
Was sagen wir denn jetzt zu Cats?
Ja, kann man machen.
Kann man machen, super.
Nein, jetzt mal ganz im Ernst.
Ehrlich, also, kann man machen.
Sag mal ruhig, die Künstler, die dieses Musical jetzt schon seit Jahrzehnten spielen, die sehen doch da auch so aus. Ich weiß gar nicht, warum die Leute sich so aufregen. Doch,
nein,
die sehen da so aus.
Nein, Gary.
Nein.
Wenn du in ein Musical gehst, siehst du Menschen, die in Katzenkostümen schlechte Lieder singen. Muss mal ganz kurz sagen. Andrew Lloyd Webber hat viele schlechte Musicals gemacht.
Ja, Cat ist jetzt auch nicht der Bringer. Der hat ein paar schöne Songs.
Der hat schöne Musicals gemacht, die aber nicht gut gealtert sind.
Ja, aber ich habe Cats damals gesehen und es geht wirklich nur um dieses eine Lied, um Memories, was gegen Ende des zweiten Teils natürlich... Bitte nicht, du machst es nicht besser.
Ja, ich will es doch gar nicht.
Naja, aber die Art und Weise, wie jetzt dieser Trailer anmutet. Und
so, sagen wir es mal so.
Sagen wir mal so.
Der Trailer sieht, also ich habe da ein klares Statement, der Trailer sieht schön aus, die Musik ist toll eingestreut, die Darsteller sind einigermaßen überzeugend geschminkt, das sieht nach Prosthetics aus. Alle Möbel sind maßstabsgetreu verkleinert, die Gassen auch.
Vergrößert,
genau. Mhm. Da wird auf Trampolinen gesprungen. Das ganze Ding ist wunderschön fotografiert. Ich finde es richtig beschissen. Von A bis Z.
Und trotzdem werde ich mir diesen Film angucken, weil ich einfach wissen will, was machen die da? Was passiert da jetzt gerade?
Es
wird wie ein Autounfall. Es ist schrecklich, aber
Muss übrigens, ist euch mal aufgefallen, Cats hat akkurat die gleiche Handlung wie Starlight Express. Akkurat, 1:1.
Nicht so selten bei Andrew Lloyd Webber Musicals.
Ja, glaube ich auch. Ist Evita nicht auch von ihm?
Das ist auch von ihm.
Ja, dann
ist das Phantom der Oper ist auch nur die gleiche Handlung wie King Kong. Gut, jetzt wird das Phantom, jetzt wird es nicht befreit von irgendwelchen Eingeborenen, aber im Prinzip Bedrohung, Mädchen will nicht.
Ja.
Arsch kaputt, Lampe wegdrehen.
Evita.
Das ist einfach, Cats, der Trailer ruft jede Sekunde. Wir hatten keine Ideen mehr, wir wussten nicht, was wir machen sollten mit den 100 Millionen Dollar. Haben wir das gemacht?
Mhm.
Einen Coca-Cola-Werbespot verfilmen.
Was kommt als nächstes? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt auf die Starlight-Real-Verfilmung. Nein, auf die Starlight.
Wird es das geben?
Ja, ich hoffe.
Oh mein Gott.
Im Zuge dessen.
Hast du Starlight Express jemals gesehen?
Ja, Logan, Paul Hogan.
Oh mein Gott, ich habe es gesehen.
Da reden wir anders.
Gerne, aber ich habe Starlight Express gesehen und ich fand, für mich war es, wie wenn mir einer 3 Stunden lang mit der Faust in die Magengrube haut. So habe ich mich
gefühlt. Eine Rollschuh.
Nein, weil ich Musik mag und das ist eine Frechheit, was da musikalisch passiert. Das ist unglaublich.
Das ist das Licht am Ende.
Oh mein Gott! Ich sag nur, es gibt eine Stelle, es sind ja alles junge Engländer und junge Iren, junge Schotten, die da arbeiten. Die machen die Schotten dicht. Ich dachte erst, eigentlich werden da diese Engländer gecastet, weil sie auf der Musicalschule in London oder sonst wo Rollschuh fahren lernen.
Verkauft werden.
Ja, sie werden verkauft, weil sie nämlich günstig sind. Und dann sprechen sie nämlich, dann singen sie nämlich auch auf Deutsch, phonetisch, und dann gibt es eine Stelle, wo sie: Ich kann mich selber nicht verstehen. Und wir alle so: Ja, es geht dir wie uns allen hier im Raum. So viel dazu. Also, Cats, wir werden es war. Witcher.
Ist das
eigentlich ein Videospiel oder eine Buchreihe?
Das ist ein Videospiel.
Weil es
ist ein Videospiel. Es sieht original aus wie ein Witcher Wild Hunt.
Ich dachte, Legolas hat aber zugelegt. Ja. Meine Fresse.
Nee, aber ich finde, das sieht also. Ja.
Mhm.
Ja. Mehr sage ich dazu auch.
Netflix, was soll ich dazu sagen?
Vor allen Dingen hat es auch ein bisschen schwer, jetzt nach Game of Thrones eine Fantasy-Serie, ne? Oder?
Ja.
Was meinst du?
Ja, das ist so ein Einzelfilm, ja, keine Serie.
Das ist ein Einzelfilm, keine
Film. Serie. Ist einfach ein Film.
Ach, das ist ein Film.
Ja, ist nur ein Film.
Habt ihr den Dings gesehen eigentlich?
Nein.
Den Trailer zu dem neuen Eddie Murphy-Film auf Netflix?
Ja!
Nein.
Ja, das ist der Film, wo er 70 Minuten gekommen ist.
Nicht Dynamite, nicht, aber
wo er den Schauspieler, ich weiß, wie
du meinst. Er spielt einen Schauspieler, der praktisch diese ganze
Blaxploitation-Filme
so eingeleitet hat. Ja. Mit sehr vielen guten Darstellern dabei und es sieht sehr, sehr lustig aus, muss ich sagen, freue ich mich.
Ja, basierend auf einer wahren Geschichte.
Auf einer wahren Geschichte und vor allen Dingen Eddie Murphy basiert
er
jetzt
auch
gerade.
Selber auf
sich selber auf.
Nein, bereitet er jetzt gerade sein Netflix-Special vor.
Oh, echt? Nach Delirious und Raw?
Er hat doch gesagt bei Comedians in Cars Getting Coffee, dass er dann, er müsste erst noch schreiben, da würde er lange für brauchen und so. Was dazu führt, dass ich genau noch 3 Wochen habe, um mein Programm zu schreiben.
Oh, ich übrigens auch.
Ich habe schon eine Nummer fertig über Case, habe ich das erzählt?
Hast du erzählt?
Ja, habe ich schon erzählt.
Zombieland, Doppelt hält besser auf Deutsch. Ich weiß nicht, was ist auf Englisch? Auf der Sommeland 2? Sommeland irgendwie in,
wir rabauken, räumen auf.
Besserer Titel als Doppelt hält besser.
Ja. Ja.
Woody Harrelson als Elvis ist schon klasse. Ich glaube, die Prämisse ist die, dass sie, also sie treffen Sommeland, gehe ich jetzt mal von aus, haben wir alle gesehen, haben wir alle viel Spaß mit gehabt. Mhm. Ja. Jetzt kommt der zweite Teil, ja. Spielt im Weißen Haus.
Ach so, sie treffen Trump. Oh, das wäre schön.
Nein, sie treffen quasi ihre Pendants, also nicht Doppelgänger. Ach so. Hast du nicht gesehen den Trailer?
Doch, habe ich gesehen. Ja.
Also, ja, ich weiß nicht, ob ich mal. Viel mehr Spaß hat mir der Trailer zu Little Monsters gemacht.
Den habe ich nicht gesehen.
Mit Lupita Nyong'o und
Little Monsters?
Der Kinderzombie-Film, genau. Es spielt in einem Kindercamp, wo Lupita die Kindergärtnerin spielt und... Ich mag Gewalt, ich mag es vor allen Dingen auch
wenn
von der Seite ohne Ton dazwischen gebullert wird. Ja, mich aber hier gerade. So, also das ist ein Trailer, guckt euch den mal an, bitte, Little Monsters.
Ich habe den Trailer gesehen, Adams Family.
Die
lehne sowas ab. Ja. Hab mich aber gut amüsiert beim Trailer. Okay. Gerne.
Aber hier ist die Frage einfach: Jetzt haben wir so viele Zombie-Komödien gehabt in den letzten Jahren und jetzt kommen wieder welche. Ist
Zombies
jetzt mal
sind so ein bisschen durch.
Einerseits ja, andererseits, wir müssen sie ja nicht bezahlen. Von daher sind es Zombie-Komödien, gucken wie Pommes essen. Das geht eigentlich einmal die Woche.
Schöner Satz, kann man machen. Ja. Einmal die Woche eine Zombie-Komödie. Schön. The Irishman, der lang erwartete Martin Scorsese-Film auf Netflix.
Ja, der sah ein bisschen merkwürdig aus.
Ich kann nicht behaupten, dass ich verstanden habe, worum es geht.
Es geht um Jimmy Hoffa.
Ja,
ne? Der weiß ja, der Hopper spielt zuletzt.
Ich habe noch einen Hopper in Berlin.
Oh Gott.
Entschuldigung, wenn er vorliegt, muss ich nachlegen. Ich kann nicht immer...
Ich habe noch einen Hopper in Berlin.
Der Hopper stirbt zuletzt, ja.
Und damit hast du schon wieder gespoilert.
Ja.
Naja, ich meine, Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci ist wieder da.
Joe Pesci, ja. Der toll aussieht.
Da kann man super.
Aber da wurde wohl behutsamst verjüngt digital.
Behutsamst? Also, ich habe das Gefühl, das war nicht so gut gelungen. Fand ich.
Wir werden sehen. Vielleicht sind das.
Wir werden sehen.
Ne? Ich weiß nicht. Martin Scorsese traue ich immer alles zu und freue mich drauf. Das wird wieder schöne Geschichten
erzählen. Auf jeden Fall. Ich meine, ein Scorsese-Film exklusiv auf Netflix. Ja, ich meine, Spielberg hat sich darüber chauffiert, wie du sagen würdest, dass ein Film, der auf Netflix lief, einen Oscar bekommen hat, nämlich Roma, macht jetzt aber einen Film auf der neuen Plattform von Apple
die schon fünf Serien haben, dafür $10 im Monat wollen.
Den man nur auf dem Telefon sehen kann, und zwar nur nachts, zu einer bestimmten Zeit.
Warum?
Das musst du Steven fragen, wenn wir das nächste Mal sehen.
Das ist Amazing Stories, macht er.
Das ist eine Serie.
Amazing Stories.
Ja, es ist das. Aber es gibt eine Sache, die von Spielberg gedreht oder produziert, die kannst du nur auf dem Handy gucken. Du musst dir eine App runterladen.
Das hat auch einen Sinn.
Ja, ich bin gespannt.
Thorsten und Hennes.
Wir arbeiten schon so lange. Ich sag auch mal zu meiner Frau Astrid, es reicht, das kann man ruhig mal machen. So. A Beautiful Day in the Neighborhood, Tom Hanks. Mr. Rogers. Interessant.
Ja, finde ich schön. Also ich habe die Dokumentation gesehen. Ich weiß ein bisschen was über Mr. Rogers.
Eine Figur, die bei uns ja total unbekannt ist.
Aber man kann ihn, ich denke, man kann ihn so ein bisschen vergleichen mit unserem Peter Lustig aus
Löwenzahn.
Oder ganz genau.
Blume für die Älteren.
Ganz genau. Und jemand, der wirklich das Kinderfernsehen in Amerika revolutioniert hat und einfach ein guter Mensch war.
Dann ist der Vergleich mit.
Da sind wir dann durch.
Nein.
Aber Tom Hanks ist einfach gut in
Tom Hanks
Figuren.
Er
war großartig als Disney in Saving Mr. Banks.
Ja. Ich finde ihn ein bisschen merkwürdig gecastet, weil Mr. Rogers, Fred Rogers, der war, das war ein ruhiger
Albino,
Typ.
Ein 1,20 Meter großer Albino, aber
der wirklich mit einer ruhigen Stimme gesprochen hat. Und Tom Hanks ist ja eher jemand, ich meine, wenn man ihn in Interviews sieht, der laut ist und auch gerne mal die Stimme hebt. Deswegen ist das ein bisschen komisch, aber naja, man wird sich was dabei gedacht.
Er ist der Schauspieler, er wird das schon machen.
Wir müssen uns ein bisschen sputen. The Kingsman.
Sputen.
Die Vorgeschichte.
Ja, finde ich gut. Mach weiter. Oh, okay, was hat
der Kingsman? Ralph fürchte Gott, sputen, Ralph, der 1782 immer alle Sachen fünf Minuten vor der Zeit fertig hatte.
Ralph Fiennes quasi die Vorgeschichte.
Wo wart ihr?
Kingsman.
Kingsman, ja, hat mir gut gefallen. Die ersten 4 Minuten weiß ich nicht, worum es geht. Und dann Kingsman. Plötzlich sehe ich den Herrenschneider, denke mir, it's I'm coming home. Hat mir gut gefallen, wird bestimmt schön.
Auf was ich mich sehr, sehr freue, ist Jojo Rabbit. Der neue Taika Waititi mit Taika Waititi als
Adolf
Hitler. Jawohl,
oh,
da sind wir dann endlich. Eine Komödie mit Adolf Hitler. Es gibt Probleme, wir hören gerade unser...
Will Nickelodeon es nicht ausstrahlen?
Spotlight geht jetzt an Disney. Okay. Disney hat die Filmrechte
Toll, ne? Disney hat sich aus Versehen eine Hitler-Biografie reingekauft.
Das ist nicht blöd. Wie konnte das passieren? Da passieren sowieso im Moment so gerade ein paar Sachen mit Disney und mit Spider-Man. Sony und Spider-Man. Genau, ist ein bisschen auf der Kippe alles.
Ja, worum geht's denn da?
Alles Spekulationen. Jojo Rabbit spielt im Zweiten Weltkrieg und der Junge wird drangsaliert von Bullies.
Ja.
Und sein imaginärer Freund ist niemand anders als Adolf Hitler. Gespielt von Taika Waititi.
Ja.
Also freuen wir uns drauf. So. Okay. Schneller,
ich muss los.
Angekündigt auf der Comic-Con in San Diego.
Marvel
hat den Sack aufgemacht und hat gesagt, was kommt jetzt als nächstes? Und die große Überraschung kam natürlich zum Schluss. Mahershala Ali ist der neue Blade.
Ja. Ja, kann man machen. Weiter.
Ja, das ist für mich Wesley Snipes, der neue...
ist doch toll, oder? Ist das nicht toll?
Das ist bestimmt toll. Man hätte aber auch einfach Wesley Snipes fragen können. Den mochte ich immer
Wesley
wahnsinnig
Snipes
gerne.
Hat sein
der
okay.
spielt übrigens auch in den Murphy-Film mit.
Wenn du so, kein Wort zum
ja. Er spielt auch mit in What We Do in the Shadows.
Ja. Wesley
hat
Snipes?
Ja, hat er als Blade eine kurze Rolle als Vampirjäger.
Quatsch.
In der Serie? Tatsächlich?
So.
Ja. Oh, wie schön. Aber Wesley Snipes hat gesagt,
eigentlich alle Vampirjäger, die es so gibt. Und
aber Wesley Snipes
ja, alle historischen Vampire.
Zu Mahershala Ali gesagt, das geht absolut in Ordnung. Der Mann ist super, der kann das machen.
Ja, also, aber es hätte auch Wesley Snipes jetzt gut.
Hätte auch machen können, ja genau.
Der tritt ja immer noch alles weg.
Black Widow ist der nächste Marvel-Film, der kommen wird nächstes Jahr. Also so quasi die Vorgeschichte mit Scarlett
Johansson. Wollte ich gerade sagen, Timing ist ja nicht so gut.
Eternals mit Angelina Jolie und
ja,
Salma Hayek machen wieder eine ganz neue Tour. Interessant sind die Fernsehserien, die angekündigt worden sind. Bitte? Natürlich sind die interessant.
Was denn?
Falcon
and
the
Winter
Soldier?
Nicht interessant?
Nee.
Nein?
Meinst du das Thema ist durch? Charakteren. Ich habe nie geschnallt, warum der eine Typ einen Metallarm hat.
Okay. Loki, die Serie?
Ja, okay.
Ja, aber mit wem?
Okay. Ja, mit Tom Hiddleston.
Als Serie? Als macht Serie. Er doch nicht.
Ja. Ja,
macht er nicht. Nein, wir werden irgendeinen Spagulo kriegen. Das ist...
Ist alles noch nicht okay, alles klar. Dann gibt es diese What-If-Geschichte, die ich sehr interessant finde. Also die erste animierte Serie von Marvel, die auch so ein bisschen in dieses Multiverse reingeht.
Ja,
mal gucken, ne?
Muss
ich
man
sehen.
Raten.
Ja.
Ich freue mich sehr auf Doctor Strange 2. Der heißen wird Madness in the Multiverse, da sind wir wieder.
Mhm.
Das soll wohl ein richtiger Horrorfilm werden.
Okay,
ja, bin ich dabei. Ich finde ja generell Benedict Cumberbatch. Sehe ich immer wieder gerne
ja,
in den Filmen.
Kann man
ja.
immer wieder machen. Aber natürlich die große Neuigkeit, da sind wir bei Taika Waititi, Thor Love and Thunder. Der neue Thor.
Ja, ja.
Mit Natalie Portman als
Thor.
Mhm.
Bitte was?
Ein Thor, wer da nicht an den Erfolg glaubt.
Ganz genau. Natalie Portman spielt Thor. Weil in den Comics auch Thor irgendwann eine Frau wird.
Und Thor?
Hemsworth ist immer noch dabei.
Ja, natürlich.
Ja,
genau. Ja.
Alles spekulativ.
Wollte jetzt, aber gut, okay,
es ist ein bisschen
klar,
viel, Thorsten. Es ist ein bisschen viel. Spekulativ und so weiter und so weiter. Wir halten, wie viel Zeit haben wir noch? Thorsten muss gleich weg.
Ja.
Wir reden gleich. Pass mal auf, wir reden gleich, du hast ihn noch nicht gesehen, wir reden gleich über Once Upon a Time in Hollywood. Vorher müssen wir uns nochmal bedanken bei allen, die uns angeklickt haben. Wir sind jetzt bei einem Podcast bei über 27.000. Sehr nett, wenn ihr uns mögt, teilt uns, liked es und vor allen Dingen teilt es bitte. Wir sind so eine Generation, wo nicht so viel geteilt wird, habe ich das Gefühl.
Nee.
Na, also wenn euch das gefällt, einfach mal kopieren und an Freunde weiterschicken oder bei Twitter. Einfach
also nicht
auch mal, einfach auch zum Beispiel
kopieren.
Einfach auch mal bei Twitter mal den Podcast teilen. Zum Beispiel.
Ach, einfach nur so, mal so als. Ich will nicht so Eigenwerbungs. Ich bin
ja, aber
nicht so
deswegen
gut im Marketing,
machen wir das. Aber
weißt du?
Deswegen machen wir das doch. Deswegen machen wir das, damit Leute daran Freude haben.
Ja, genau.
So,
Leute sollen noch Freude daran
machen
haben.
Was sind das für aus?
Leute sollen.
Bist du gerade
also
aufgewacht? Hast du Unterzucker oder was? Leute
ja,
sollen Freude daran haben.
Ja, das tatsächlich. Ich bin tatsächlich Unterzucker.
Auch
ja,
eine schöne Sache, muss ich noch ganz kurz erwähnen. Kevin Smith wird eine animierte Serie von Masters of the Universe machen für Netflix.
Wen juckt das?
Ich bin jetzt nicht
Masters
der größte
of
Masters of the Universe-Fan.
Ich will eine Realverfilmung sehen und zwar mit richtigen Schauspielern.
Ja.
Glenn Close als Skeletor.
Hast du den gesehen, den Realfilm mit Dolph Lundgren? Und
zweimal.
Ja, zweimal?
Tut mir leid. Ja.
Nee, okay. Komm.
Ja, aber ja.
Ich habe auch mit Dolph Lundgren Punisher gesehen. Der hat mir
ich habe vor allen Dingen großartig nochmal gucken, Electric Boogaloo.
Ja.
Oh, fantastisch,
ja.
oder? Was das?
Die Dokumentation.
Die Golem-Brüder.
Ja. Ja.
Super
ganz
nice.
Ganz großartig, kann man sich
Kanon.
Ausleihen auf.
Wie sie gerade äußern,
Kanon.
So reicht. Michael Gudikoff,
ja,
so, ja.
Ich wusste dann gar nicht.
Eis am Stiel.
Ich wusste
damit
gar nicht, was sie alles gemacht haben, dass sie
alles.
Auch, dass
die
auch
haben
hier.
Die haben Filme gemacht, die wir bis dahin gut fanden.
Ja, und dann sieht man die Dokumentation. Also Empfehlung von uns: Electric Boogaloo auf Amazon Prime kann man sich ausleihen für eine kleine.
Ja, Mark. Euro bezahlt oder so. Das unbedingt gucken.
Großartig.
Ja, toll.
Absolut fantastisch. Eine Serie, die ich euch empfehlen möchte, ist die, da hast du mich drauf gebracht: Year of the Rabbit mit unserem. Einer unserer Lieblingsschauspieler, Matt Berry,
ja,
bekannt aus IT Crowd und aus Toast of London. Eine Serie, die im viktorianischen England spielt, aber eigentlich eine Cop-Serie ist.
Ja.
Die, das könnte auch Brooklyn Nine-Nine sein. Ja, so ein bisschen, ja.
Also sehr albern.
Sehr albern und unglaublich gut ausgestattet.
Ja, sehr gut ausgestattet.
Sehr, sehr grobe Sprache. Sind 8 Folgen, gibt es auf DVD.
Hat Hast du die schon alle geguckt?
Noch nicht alle.
Synchronisiert? Nein.
Ist nicht synchronisiert.
Ja, das
Nein,
ist ja schade.
Muss man, aber Matt Berry musste auf im Englischen.
Ja. Ja, unbedingt muss ich Matt
sage
Berry
nur,
im Original.
Matt Berry, I'm on the television. Yes, I can hear you, Clem Fandango.
Das macht er echt gut. Ja, Thorsten lacht jetzt nicht, weil er die Referenzen nicht kennt, aber das ist
ich kenne die scheiß Referenzen nicht.
Dieser Podcast war jetzt ein bisschen kürzer als sonst, aber was will man machen? So, danke nochmal an alle, auch unsere Patreons, so das heißt Patreons und nicht Patreons, wurde mir gesagt.
Patreon.
Es
Patreons.
Kommt jetzt zu, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich habe mir aufgefragt, warum wir eine Runde machen mit unserem Podcast.
Das war jetzt so witzig, fand ich gut. So fand ich lustig einfach.
Also, die Auflösung der Mystery Box.
Ich mach schnell.
Ich habe beim letzten Mal gefragt.
Ja, ich zieh schon mal einen raus.
Lass dich schon mal einen ziehen. Ich habe beim letzten Mal gefragt? Gandalf von Predator, genau. Und ich habe mir selber ein Ei gelegt, denn Bill Duke, der wunderbare Schauspieler Bill Duke, spielt im Original Predator mit.
Mhm.
Und er spielt auch in X-Men 3 mit.
Mhm.
So, und das habe ich nicht gewusst. Auf meinen Lösungsweg ist mal wieder keiner gekommen. Ja? Gandalf, Ian McKellen, hat 1995 die Verfilmung von Richard der Dritte gemacht, zusammen mit Robert Downey Jr., der spielt da auch mit. Mhm. Robert Downey Jr., Ian McKellen zusammen in einem Film. Robert Downey Jr. ist Iron Man. Iron Man, Iron Man Dry.
Iron Dry, Man 3, Backstage for Ryan.
Backstage for Ryan. Die ganze Zeit trocken war, ne? Genau, Iron Man 3 ist natürlich Shane Black. Und Shane Black spielt nicht nur in Predator mit, sondern er hat auch die Regie geführt für den letzten Predator.
Ja, genau.
Ganz genau. Das war mein Lösung. Gewonnen hat
Ellie Henrich aus Worms.
Herzlichen Glückwunsch,
Ellie Henrich aus Worms.
Und danke.
Ellie Henrich
aus Worms kennen auch alle noch. Das war übrigens auch ein Videospiel, was ich sehr gerne gespielt habe.
Worms.
Worms.
Ja, sehr gut. Stimmt.
Die Frage, also wie gesagt, danke an alle, die mitgemacht haben. Der Weg ist das Ziel, du musst los. Vorher noch unsere Frage, was ist, also wir spielen immer am Ende die Mystery Box. Was ist der Zusammenhang von, Achtung, Mozart und Deichkind? Mozart und Deichkind. Beide machen Musik, richtig, ist aber die falsche Antwort. Aber es gibt wieder dieses Six Degrees of Kevin Bacon. Was ist der Zusammenhang? Mozart, Deichkind, Schauspieler, Regisseur, hallo, Herrschaften, schreiben an welche E-Mail?
info@strebech.gmail ist auf unserer Webseite, kann man das sehr gut
nur über E-Mail
sonst aufs Maul.
Thorsten hat Once Upon a Time in America noch nicht gesehen.
Mache ich jetzt.
Das macht er jetzt. Wir reden jetzt gleich über den Film und beim nächsten Mal, versprochen, reden wir mal ausführlich und in Länge
Tacheles
über Quentin Tarantino.
Das machen wir.
Denn dieses Jahr ist ja nicht nur Once Upon a Time in Hollywood rausgekommen, auch Pulp Fiction, meine Lieben, ist 25 Jahre alt.
Ja.
So.
Da kann man mal drüber reden.
Da Was kann man doch du zu sagen.
Okay, dann ist der
Thorsten ist entlassen. Jetzt, der Streeterteil ist beendet. Spoiler Alert. So, sind wir da? Laufen wir?
Ja, jetzt reden wir.
Thorsten ist nicht mehr da, weil er den Film sehen muss, über den wir jetzt sprechen werden.
Genau.
Und wir wollten
Doof
nicht.
Getimed,
genau, schlecht getimed, aber so sind wir. Wir sind ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, das ist auch das, was viele mögen. Und apropos chaotisch, wir reden über einen Film, der da heißt
Once Upon a Time in
Hollywood. Der 9. Tarantino-Film.
Ja.
Vorletzter Film, angeblich.
Angeblich, ja.
Tarantino sagt ja, er will nur 10 Filme drehen und das wäre dann sein vorletzter. Wir reden über das Gesamtwerk, also bis dato von Tarantino, einfach beim nächsten Mal, wenn Thorsten wieder da ist. Denn ich glaube, Thorsten hat auch sehr viel zu sagen über Tarantino und was Tarantino bedeutet. Und bis dahin habt ihr vielleicht auch Once Upon a Time in Hollywood gesehen, Thorsten auf jeden Fall. Gary.
Ja.
Wie würdest du den Film einordnen im Gesamtövre des Meisters Quentin Tarantino?
Also ich muss vielleicht vorwegschicken, dass ich sehr skeptisch war, was den Film anging. Sehr skeptisch ist nicht so das richtig. Also ich bin da mit Erwartungen dran gegangen, die auf der einen Seite so ein bisschen in Panik, auf der anderen Seite aber, oh, das könnte gut werden. Also ich war mir da wirklich total uneins und muss aber dann mit Freude, habe ich dann gemerkt, dass der Film mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gebracht hat. Wie ist der einzuordnen? Naja, jeder von uns weiß, dass Tarantino, der Film spielt 1969, das ist auch die Zeit, in der Tarantino in Los Angeles aufgewachsen ist, auch gerade in den 70er Jahren natürlich. Und das spiegelt das Ganze so ein bisschen wider. Der ganze Film spielt in der Filmszene. Und ja, also ich finde, das ist ein sehr, sehr persönlicher Film sicherlich. Das
auf jeden Fall.
Und,
ist es der persönlichste Film vielleicht sogar für Tarantino?
Das kann ich jetzt so in Retrospektive.
Müsste man mal.
Ja, ich will schon. Also es ist definitiv
schon sagen,
einer der persönlichsten Filme.
Ja.
Und ja, also
und deswegen ist er auch nicht so Tarantino-typisch wie sonst, finde ich. Er ist ja eigentlich ein relativ untypischer Tarantino-Film. Es wird nicht so viel geflucht, es wird nicht so viel, es gibt Gewalt natürlich, aber es fehlt zum Beispiel wirklich ein Thema und das ist das Thema Rache. Das fehlt. Und das ist ja eigentlich das Thema, was jeden Tarantino-Film eigentlich antreibt. Sei es Kill Bill, sei es Reservoir Dogs, sei es Jackie Brown. Jeder Film, Inglourious Basterds.
Ja.
Das fehlt. Django Unchained, alles Rache.
Der Film deswegen, hat sowieso, der dümpelt so auf einer wunderbaren Art und Weise, dümpelt er so dahin. Es werden unheimlich oft, wird ja mal so in Filmen gesagt, die jetzt zum Beispiel wie in dem Film in Los Angeles spielen, da sagt man, oh, Los Angeles spielt praktisch die zweite Hauptrolle in dem Film. Aber in dem Film sind es tatsächlich die Autos. Es wird sehr viel herumgefahren. Also Leute, die auf die Fahrzeuge dieser Ära stehen, die haben da, das ist schon fast Autoporn.
Was ist dir denn aufgefallen von wegen Los Angeles? Dir ist eine Sache aufgefallen, die mir überhaupt nicht aufgefallen
ist. Genau, mir ist nämlich aufgefallen, dass man während des ganzen Films nicht eine Hollywood-Insignie sieht. Also man sieht nicht einmal das Hollywood-Zeichen,
kein
Landmark. Man sieht nicht einmal dieses Observatorium, was ja in La La Land zuletzt und in Denn sie wissen nicht, was sie tun, eine große Rolle gespielt hat. All das sieht man nicht. Man sieht nur Straßen, man sieht Straßenzüge, man sieht ganz viele was sind das denn? Sind das Bars oder sind das
diese Drive-Ins.
Drive-Ins, ne? So diese typischen.
Der Wiener Schnitzel
ist einmal dabei. Ja, ganz genau.
Aber ich finde, das Problem ist halt immer so die Erwartungen, in die man in einen Tarantino-Film reingeht, vor allen Dingen nach Pulp Fiction. Sagen wir mal so, ne? Nach Pulp Fiction hat man natürlich erwartet, jetzt kommt das und das. Und es kam eigentlich immer ein bisschen was anderes. Die Trailer haben einen auch manchmal auf die falsche Spur geführt. Bei Once Upon a Time fand ich das jetzt nicht. Es ist eine Comedy sozusagen. Eine Comedy mit einem ernsten Hintergrund.
Ja, ja.
Mit dem Hintergrund der Manson-Morde natürlich.
Sean Tate
wurde ermordet von der Manson-Family. Aber der Dreh- und Angelpunkt des Films sind wirklich DiCaprio und Pitt, die beide eigentlich.
Eine Männerfreundschaft.
Eigentlich ist es ein Bud Spencer-Terence-Hill-Film, kann man sagen.
Ja,
es ist Tarantinos Bud Spencer-Terence-Hill-Film.
Das Ganze ist so ein bisschen abgeguckt bei der Männerfreundschaft zwischen Hall Needham, das war ein Stuntman in Hollywood, der auch die Filme gemacht hat, Smokey and the Bandit, wie hieß er hier, ein ausgekochtes Schlitzohr, zum Beispiel mit Burt Reynolds, mit seinem besten Kumpel Burt Reynolds. Und da hat man sich so ein bisschen
angelehnt.
Was
haben Sie da auf dem Teller? Ja, das ist ein ausgekochtes Schlitzohr, das können Sie gerne. Merkt, dass Thorsten nicht da ist, es fehlt sowas.
Ja, ja. Also da ist das so ein bisschen abgeguckt, ganz genau. Und es ist, es geht um Männerfreundschaft. Es geht aber auch darum, dass das so Rick Dalton, gespielt von DiCaprio, spielt einen abgehalfterten ehemaligen Fernsehstar, der in so einer Bounty Law, hieß die Fernsehserie, die
es wirklich hätte geben können.
Die es auch eigentlich gegeben hat, nämlich mit dem jungen Steve McQueen, und die hieß Dead or Alive, und die lief sogar bei uns im deutschen Fernsehen.
Also kann man wirklich sagen, das basiert wirklich auf Tatsachen, nicht nur auf historischen Hintergründen, sondern auch auf medialen Sachen. Dieser Übergang, dass Leute aus dem Fernsehen ins Kino, also als
das hat er sogar sehr schön eingewoben. Also einmal diese fiktiven Sachen, die Rick Dalton gespielt hat, da wird ja ganz viel drauf eingegangen in dem Film, und aber auch, das wird so verwoben mit tatsächlichem Hollywood aus dieser Zeit, aus dieser Ära. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht, finde ich.
Ich fand ihn wie immer eigentlich zu lang. mindestens eine Dreiviertelstunde zu lang, diesmal erst 3 Stunden lang. Mhm. Die Szene mit der Manson Family ist für mich so ein Standalone, das ist ein Film im Film quasi.
Ja.
Das ist so sein, ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, Once Upon a Time in Hollywood ist natürlich auch eine Andeutung an Once Upon a Time in the West und Once Upon a Time in America, also Sergio Leone. Große Western-Geschichten beziehungsweise Gangster-Geschichten, und das ist wirklich diese Szene, wo Brad Pitt dann auf die Manson Familie trifft, unter anderem mit Lena Dunham und natürlich mit der Tochter von Andy McDowell, deren Name uns gerade entfallen ist, Shame on Us, die absolut großartig spielt.
Die auch schon bei The Leftovers
spielt.
Und bei The Nice Guys, da spielt sie ja praktisch in der gleichen Ära. Sozusagen.
Genau, ja, ja. Richtig auch, ja. Das ist, steht so alleine, das ist auch so mit so die ernsteste Stelle. Ansonsten muss ich wirklich sagen, dass trotz der Länge ich unglaublich beeindruckt war, wie toll DiCaprio es schafft, eine komische Rolle, die sehr, sehr leicht ins Lächerliche, manchmal sogar kippt, mit so viel mit Würde auch spielt, weil er ist jetzt natürlich auch ein Schauspieler Mitte 40, Brad Pitt ist weit über 50, der Typ zieht sich auf dem Dach irgendwann mal aus und du sitzt einfach nur und denkst, echt jetzt? Wirklich? Mhm. Okay, großartig. Aber DiCaprio, ich glaube, er kann das gut nachvollziehen. Mhm. Er kann gut nachvollziehen zu sagen, okay, ich war mal der absolute heißeste Hahn auf dem Hof und jetzt sinkt mein Stern. Nicht, dass Caprios Stern jemals gesunken ist, aber er kann das nachvollziehen. Er kann das, und deswegen spielt er das halt auch das mit Würde. Und diese Szene...
Oh, ich finde, weißt du, was ich... Ja, nee, oh, Entschuldigung.
Nee, gut, also diese Szene, die er mit dem Mädchen spielt.
Ja.
Mit dem Mädchen bei der Probe, bei der Leseprobe. Dieses Mädchen, wo kommt das her? Wie großartig ist das? Spielt absolut fantastisch. Es ist sehr, sehr broad, sag mal so. Also er ist sehr, 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 sehr manchmal etwas dick aufgetragen, aber er macht es immer mit Herz und macht es immer mit Würde. Das hätte man richtig verkacken können, diese Rolle.
Ja, genau. So. Und was ich zum Beispiel ganz toll finde, ist so eine kleine Nuance. Ist dir das aufgefallen, dass er immer, wenn er der private Rick Dalton war, dass er so ein leichtes Stottern hatte?
Ja. Hast du ihn auf Deutsch gesehen?
Ich habe ihn auf Englisch
gesehen. Es muss auch sehr gut synchronisiert sein, weil da stottert er auch so ein bisschen.
Und das ist,
Gerrit Schmidt, also
nicht, macht wirklich, das. Nicht wirklich viel, aber er zögert mit so ein paar Worten und so. Und Brad Pitt spielte diesen Stuntman, diesen etwas abgehalfterten Stuntman, der auch seine besten Tage schon gesehen hat.
Der auch
so
ein bisschen Dude-mäßig ist, der aber sehr in sich ruht und
den
eigentlich keiner mehr ans Bein pisst.
Genau, man sieht ja schon an den Schuhen der beiden, während DiCaprio immer noch diese Cowboy-Stiefel, also sich immer noch für diesen Held hält. Für diesen Western-Held trägt
Brad Pitt Held.
Mokassins. Ja. Ne? Und das, was so für
schön ist die Szene, wenn die beiden sich diese FBI-Serie angucken. Oh, guck mal, da komme ich jetzt gleich. Das hat mich so ein bisschen an uns erinnert, wenn wir irgendwie so zusammensitzen und mit Thorsten so, guck mal, was da jetzt passiert. Und dann denkst du, okay, man muss es einfach nur abfilmen, also das ist großartig.
Das Merkwürdige ist wirklich, ich habe mich dabei selber erwischt, wie ich so zwischendrin da saß und wirklich mit einem breiten Grinsen, weil ich
du bist nicht eingeschlafen.
Ich bin nicht eingeschlafen. Ich bin noch niemals müde geworden. Also ich hatte wirklich Spaß dabei. Und wie gesagt, der Film hat ja diese eine kontroverse Szene, wo
gegen
als
Ende?
Nee, wo bei mir als Bruce Lee-Fan.
Reden wir über Bruce Lee.
Als Bruce Lee-Fan, da ging also schon die Kontroverse los, weil Tarantino Bruce Lee angeblich so dargestellt hat, wie er nicht war. Und das kann ich
als
also
Großmaul
tatsächlich.
Großmaul und als
Großmaul. Also das kann ich, das muss ich ein bisschen verifizieren. Ja, also,
du bist ein Fachmann, was Bruce
Lee
angeht.
Genau, was Bruce Lee angeht, bin ich wirklich ein Fachmann. Das Ganze geht damit los, dass Bruce Lee nicht aussah wie Bruce Lee zu dieser Ära, als er in der Grünen Hornisse mitgespielt hat, sondern eigentlich, er sieht aus wie der Bruce Lee, der in 1973 in Enter the Dragon gespielt hat. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Tatsache ist, Bruce Lee war tatsächlich in mancher Hinsicht so ein kleiner Angeber, aber tatsächlich ein Angeber, der auch tatsächlich nachlegen konnte. Der konnte das belegen, dass er wirklich so gut war. Und er wurde tatsächlich auch real von vielen Stuntmans, gerade in Asien, also bei den Filmen, die er gemacht hat, The Big Boss und Fist of Fury, aber auch dann hinterher bei Enter the Dragon. Da gibt es also diese ganz berühmten Geschichten, dass er da von asiatischen Stuntmans auch tatsächlich herausgefordert wurde, weil die sich alle gedacht haben, meine Güte, nee, der ist so groß wie ich, der macht auch Kampfsport, was kann der, was ich nicht kann? Und
war ein kleiner Mann, ne?
Er war nicht größer als du.
1,62.
Ja, ich würde sogar sagen, okay, da warst du noch 2 Zentimeter größer. Okay. Ich meine, Bruce Lee wäre 1,60 gewesen. Aber er konnte das halt belegen. Und hier wird Bruce Lee so ein bisschen als Angeber dargestellt und aber auf so eine merkwürdige Art und Weise, auf so eine lächerliche. Shannon Lee, die Tochter von Bruce Lee, wirft Quentin Tarantino vor, dass sie sich, dass er sich so ein bisschen lustig macht über ihren Vater und über die Legacy von Bruce Lee. Das kann ich so ein bisschen, das Vermächtnis, ganz genau. Das kann ich so ein bisschen bestätigen, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Man muss das auch im Kontext des Filmes sehen.
Kontext, weil tatsächlich, erstens mal heißt der Film Once Upon a Time in Hollywood und zweitens mal ist das eine Erinnerung von Brad Pitt. Er ist da auf dem Dach und mit einmal denkt er darüber nach.
Das fiel mir gar nicht auf.
Genau.
Sehen. Gut.
Ja, genau. Weil dann also, schließt das wieder auf dem Dach an. Also es ist eine Erinnerung. Ist klar, und außerdem geht dieser Kampf in einem Unentschieden aus. Und
Once Upon a Time, du hast es eben gesagt, bedeutet natürlich, dass es ein Märchen ist.
Ganz genau. Und das wird gerade zum Ende, im dritten Akt, wird das sehr evident.
Genau. Ohne jetzt das Ende zu spoilern, es hat eine Ähnlichkeit oder es hat mich erinnert an eine ganz spezielle Szene in Inglourious Basterds.
Ja, natürlich.
Wo die Geschichte auch neu geschrieben wird. Ich nehme an, wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, was ich jetzt meine. Ja. Ähnlich ist es auch hier. Aber es kommt dann eine Szene, die mit der habe ich dann auch nicht mehr gerechnet.
Ja, genau.
Ja, mit der habe ich dann nicht mehr gerechnet und die war extrem lustig gespielt. Es gab ja, wenn du dich erinnerst, wir haben ihn zusammen gesehen, The Wolf of Wall Street, wo DiCaprio spielt, wie die Drogen einsetzt.
Auch mit Margot Robbie.
Auch mit Margot Robbie übrigens auch.
Ja, ja.
Über die wir auch gleich noch reden müssen. Aber es ist ja, man kann ja verdrogt spielen und man kann spielen, wie die Drogen einsetzen.
Ja.
Und das macht DiCaprio ja wunderbar in Wolf of Wall Street.
Ja, ja,
und das macht Brad Pitt hier in Once Upon a Time in Hollywood auch fantastisch, großartig, mit einer Asset-Zigarette. Es ist so lustig. Das ist Tarantino at his best. Ja, das ist lustig, das ist brutal ohne Ende. Mm. Es kommt eine Sache an, die wir jetzt auch nicht spoilern wollen, du gesagt hast, es ist so clever eingeführt worden und kommt dann wieder.
Ja.
Da habe ich doch wirklich am Ende nochmal so richtig, richtig Spaß gehabt.
Genau, also man merkt so richtig, wie man, was ist denn jetzt los? Wie gesagt, es dümpelt so dahin, aber wie gesagt, dümpeln nicht negativ gemeint, sondern eher so gemächlich schwebt es dahin und dann du merkst so langsam, die Männerfreundschaft, die geht jetzt so langsam auseinander und dann passiert aber was und mit einmal sitzt du, stehst du förmlich in deinem Sitz, weil dann was passiert, was dich komplett umhaut. Und das mag für Puristen oder beziehungsweise für Leute, die sagen, nein, ich möchte aber, dass das im geschichtlichen Kontext steht.
Dass es akkurat ist, dass es stimmt.
Aber dagegen kann ich halten, Hitler wurde auch im Glorious Bastards getötet und Quentin Tarantino.
Der arme Martin Wuttke tat mir auch damals leid.
Genau. Es hat dann ein persönliches Ende gehabt und das hat dem Ganzen hinterher, habe ich wirklich so gemeint, ich kam mit einer sehr guten Laune raus.
Muss ich auch sagen. Ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, weil du hast ihn ja sofort abgefeiert und ich habe gesagt, wir müssen darüber reden.
Da habe ich das Schlimmste befürchtet.
Das sind aber, finde ich, immer die besten Filme, wo man rausgeht und sagt, ich möchte mit Leuten darüber reden. Habt ihr gerade gesehen?
Genau. Habt ihr
das Gleiche gesehen, was ich gesehen habe? Ja. Haben wir da was geteilt? Und ich habe ihn gesehen in Amsterdam im Kino und als diese Szene kam.
Wie kam das denn bei dem Publikum an?
Sehr gut an. Also von wegen Drogen oder was?
Nein, nicht überhaupt so.
Super. Also die Leute haben alle an der gleichen Stelle auch gelacht und es wurde sehr, sehr, sehr abgefeiert. Wo man gerade bei DiCaprio nicht wusste, muss er mir jetzt leid tun? Kann ich jetzt über ihn lachen? Was passiert da jetzt? Auch die Szene, wo er seinen Text nicht kann, das haben wir im Trailer gesehen. Das wird schön aufgelöst. Die ganzen Nebenrollen sind fantastisch. Pacino ist das kleinste Detail. Man sieht zum letzten Mal Luke Perry. Timothy Olyphant ist auch toll und fantastisch. Und Margot Robbie. Viele haben gesagt, dass sie in der Rolle als Sharon Tate ja eigentlich gar nichts zu tun hat und ganz wenig Text hat. Ja, sie hat jetzt nicht so die super Killer Tarantino Lines bekommen. Aber ihre Rolle ist total wichtig, weil ich finde, sie ist das Herz des Filmes. Weil sie spielt diese historische Figur, diese Schauspielerin, die mit ihrem Mann Roman Polanski nach Hollywood gekommen ist, um dort Karriere zu machen, was sie auch getan hätte, denke ich, wenn sie nicht brutal von der Manson-Family ermordet worden
wäre. Man muss dazu sagen, Sharon Tate ist ja jetzt nicht so bekannt, weil sie ja nicht so schrecklich viele Filme gemacht hat, aber sie hat zum Beispiel in Polanskis Tanz der Vampire mitgespielt, zum Beispiel. Oder auch, und der Film wurde ja ganz groß gefeatured in Once Upon a Time in Hollywood, The Wrecking Crew mit Dean Martin.
Und Elke Sommer.
Und Elke Sommer.
Und Elke Sommer.
Und da hat Bruce Lee Sharon Tate, also es gibt da diesen Moment, das wo man, Bruce ja. Lee mit Sharon Tate genau. trainiert und das gibt es tatsächlich als Foto.
Das fand ich
hat
total schön gemacht. Zum Beispiel. Es gibt ja die Szene, wo DiCaprio in The Big Escape reinkopiert worden.
Ja. Obwohl, das habe ich nicht, hast du das in, das habe ich nicht so richtig kapiert. War das, weil er die Rolle gekriegt hat?
Also die Rolle nicht gekriegt.
Ah,
Rolle
okay.
Nicht. Aber das habe ich, so auch, nicht, das hab ich das, auch nicht wirklich verstanden.
Das war so eine Fantasie.
Ah, Tarantino schreibt gerne die Geschichte nochmal neu.
Ja, aber das
was
war
ich aber sehr schön fand, war wirklich überhaupt diese Szene im Kino mit ihr, wie sie sich in dieses Kino charmant rein mogelt, ohne zu bezahlen, wie sie dann im Kino sitzt mit den Füßen hoch.
Du freust dich mit ihr.
Du freust dich mit ihr. Ja. Und das Tolle ist, dass sie der Film, den sie sieht, dass der nicht nachgedreht worden ist, sondern das ist wirklich Sharon Tate ist, die man sieht.
Das finde ich auch sehr interessant.
Und das finde ich schön.
Ja.
Das finde ich einen schönen Moment.
Ja, ja. Man muss dazu sagen, also Sharon Tate und Roman Polanski, die stehen so, also der Film spielt 1969, also da ging eine Ära zu Ende und in den 70er Jahren fing eine neue Ära an. Da gehörte Roman Polanski definitiv dazu, aber auch dann kurz danach Spielberg, Coppola,
Scorsese,
wie sie alle heißen, diese the new Hollywood sozusagen. Genau. Das steht praktisch vor der Tür und dafür stehen diese beiden Figuren beziehungsweise diese beiden Personen, Roman Polanski und Sharon Tate, und Rick Dalton gehört halt noch zu dem alten Hollywood.
Es gibt so einen leichten Übergang, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Übergang gewünscht. Ich hätte mir ein bisschen mehr Hinweise auf das New Hollywood. Es ist ein Abgesang an das alte Hollywood.
Ja.
Der Film. Es ist nicht wirklich ein Übergang vom alten Hollywood zum neuen Hollywood, sondern es ist einfach so, das war das alte Hollywood, von dem verabschieden wir uns jetzt und bevor das Neue beginnt, blenden wir aus.
Ja, okay. Ja,
genau. Kameratechnisch ein Fest, muss ich sagen, obwohl ich natürlich sagen muss, man sieht immer, dass es eine Kamera ist. Ich glaube, das ist auch eine ganz typische Tarantino-Sache. Man hat jetzt nicht so dieses Gefühl, da ist jetzt irgendwie eine unsichtbare Kamera, man sieht immer, da ist ein, also man sieht den Kran nicht, aber vom Gefühlten her, die Kamera steht auf einmal und schwebt und die Szenen in den Autos, wo die Kamera neben den Autos herfährt, das ist schön gemacht, aber man hat immer dieses Gefühl, es ist handgemacht, es ist sehr, sehr sehr, ja, 60er/70er Jahre mäßig, eben nicht auf neu, sondern Tarantino weiß genau, welchen Stil er bedient und er macht es einfach, er macht das nach.
Ja, genau.
Ja,
genau. Also es ist ganz klar so ein Liebesbrief an diese Hollywood-Ära seiner Zeit. Und als solches sollte man das auch sehen.
Sollte man
und
das lesen.
Wer jetzt als die große Handlung mit irgendwelchen besonderen Kniffen erwartet, naja, der kommt so ein bisschen auf seine Kosten, aber ansonsten ist das wirklich eigentlich so ein Film, der ein Lebensgefühl und eine Ära beschreibt eigentlich.
Ein Sittengemälde.
Ne? Ein Sittengemälde seiner Zeit. Ja.
Sozusagen.
Ja.
Ich bin sehr gespannt darauf, was Thorsten dazu sagt. Wir werden im nächsten Podcast, im 63. Podcast, über...
Sollen wir mal Tipps abgeben? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass er den doof findet.
Weil
für den Thorsten ist Handlung immer sehr, sehr wichtig und das hat der Film jetzt nicht so... Der hat einen roten Faden, aber der ist sehr, sehr dünn.
Ja, das stimmt, das stimmt. Handlung ist da irgendwie...
Also der hat schon eine Handlung.
Ich glaube, ich setze dagegen, ich glaube, er gefällt ihm.
Ja?
Ja.
Okay, dann werden
wir es. Ich glaube, er gefällt ihm. Ich bin sehr gespannt, weil wir werden beim nächsten Mal ausführlich und im Detail über das Werk von Quentin Tarantino reden, denn wie gesagt, nicht nur Once Upon a Time in Hollywood, habt ihr bis dahin vielleicht auch gesehen, sondern auch Pulp Fiction ist 25 Jahre alt dieses Jahr. Unglaublich, wie alt wir sind mittlerweile. Mm. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich aus dem Film rausgegangen bin. Ich muss den nochmal sehen,
Ja, vor allen Dingen ist ja auch interessant, weil Tarantino gehörte ja zu einem neuen Hollywood, der dann wiederum die alten Säcke Scorsese, Lucas und Spielberg so ein bisschen abgelöst hat. Und dann kam ein neues Hollywood mit einer, die praktisch das Medium nochmal komplett auf den Kopf gestellt haben. Und und jetzt ist er selber ein alter Sack.
Jetzt ist er selber ein alter Sack. Und ich finde, man merkt es auch so ein bisschen.
Er ist so ein bisschen grumpy, habe ich so das Gefühl.
Er ist ein bisschen grumpy und er ist so ein bisschen altersmilde jetzt mit dem Film. Es ist schon ein Alterswerk, kann man sagen, oder?
Ja, genau.
Durchaus. Once Upon a Time in Hollywood, nichtsdestotrotz eine absolute Empfehlung von uns. Guckt euch Toy Story 4 an.
Ja, Toy Story 4 ist.
Wie gesagt,
haben wir darüber eigentlich schon mal
geredet? Wir haben schon drüber gesprochen und Thorsten hat da so spätpubertär dazwischen gegrätscht. Aber ich bin gespannt, Thorsten hat versprochen, ihn zu sehen.
Toy Story 4 ist absolut.
Der auf Deutsch heißt A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando aus irgendwelchen Gründen.
Wer denkt sich solche Sachen?
Disney, keine Ahnung. Fragt die Leute von Disney. Also Toy Story 4, guckt euch das an.
Das ist so schrecklich.
Wir reden über It 2, das zweite Kapitel von It, also It 2, das zweite Kapitel von Andy Muschietti, in einem separaten Podcast. Wenn ihr den sehen wollt, abonniert diesen Kanal. Und ihr werdet am 29. August dürfen wir drüber sprechen, dann endet das Embargo. Doch, am 29. August werdet ihr uns drei, da ist Thorsten auch dann wieder mit dabei, über den Film It 2 von Andy Muschietti sprechen. Und vielleicht kommt hier nochmal eine kleine Überraschung demnächst, ja, was das angeht. Aber mehr wollen wir nicht sagen. Ne?
Warte mal, ich möchte abschließend noch sagen, ich bin ja kein so ein Typ, der battled oder so, ne? Aber
doch, Battle reiten und in Witten reiten. Und was in Wagen?
Ja, im Wagen.
Ratten. Im Wagen reiten.
Nein, aber wir sind gerade bei den Abonnenten, sind wir gerade bei 9600 und. Na, und ich weiß halt durch die Analyse-Tools bei YouTube, dass das uns 49% haben Abo und der Rest guckt uns ohne Abo. Und ich finde, da geht jetzt nochmal was. Ich finde, die 10.000.
Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig, dass wir ein Abo haben? Warum ist das für euch auch wichtig?
Naja, erstens mal, weil man dann bei YouTube anders wahrgenommen wird nochmal. Mhm. Und zweitens mal, ist das jetzt wirklich so eine Landmark? Ich meine, guck mal, ich glaube, Kino Plus hat mit seinem Podcast, mit seinem Videopodcast, das haben die an einem Tag geschafft.
Ja gut, das machen die aber auch, die machen auch jede Woche.
Ja, ja, das stimmt,
Ja, gut, aber wir sind, trotzdem, also ich glaube, dass die Generation
sind, wie viele
der Leute.
Jahre sind wir jetzt?
Fünf Jahre. Die Generation, die uns guckt, die sind halt nicht so Leute, die uns die gerne mal so teilen.
Es hat
so
halt den Vorteil, dass wenn man uns abonniert und dieses kleine Glöckchen auch drückt, dann immer wenn was Neues von uns online ist, dann kriegt ihr sofort eine Nachricht und könnt sofort gucken. Genau. Und wie gesagt, also da, ich finde,
da
die 10.000 können wir jetzt nicht.
Es geht auch darum, dass ihr uns weiterempfehlt. Also ganz Leute, genau, die, wenn ihr meint, die was mit uns anfangen können,
ja,
sei es über Twitter, sei es über Facebook, sei es über Instagram, wir sind überall aktiv. Ja, wir haben es nötig sozusagen. Mhm. Wir machen ganz viel, wir posten Fotos. Und
ganz genau.
Nochmal ein Hinweis, wie gesagt, Patreon machen wir auch noch.
Patreon,
wenn ihr uns unterstützen wollt, geht auf unsere Seite streterbender-streberch.de, dann könnt ihr uns finanziell unterstützen, wenn ihr wollt. Alles absolut freiwillig.
An dem Podcast ändert sich gar nichts. Nur haben wir halt besonderes Bonusmaterial.
Wir machen keine Werbung, wir machen kein Sponsoring, es sei denn für Viagra, falls die anfragen oder sowas. Aber es ist, dieser Podcast bleibt absolut werbefrei. Er wird nicht unterbrochen von irgendwelcher Werbung.
Genau.
Das müsst ihr, bedenkt das bitte, wenn ihr uns guckt.
Weil die Frage kommt jetzt, ab 10.000 kommt das auf uns zu. Dann darf man monetarisieren bei YouTube.
Haben wir aber gesagt, machen wir nicht. Wir überlassen das euch, wenn ihr Lust habt, dass wir weiterarbeiten. Und wenn ihr das macht, dann heißt das natürlich, dass wir mit dem Geld, was wir bekommen von euch, so Sachen zum Beispiel machen, wie uns ein neues Stativ kaufen für die Kamera, wie was, jetzt gerade. Eine neue Mikrofonierung und so weiter, Reisekosten und so weiter. Wir können viel, viel, viel mehr machen.
Ja, Podcast-Hosting und
einfach
Webseiten. So. Das kostet ja alles.
Ist ja alles nichts umsonst.
Ja.
So, wollte ich so sagen. Also danke an unsere Patreons an dieser Stelle und danke an alle, die uns geguckt haben und die Spaß hatten. Mit diesem unseren 62. Podcast und das Schlusswort hat natürlich der Streberch.
Der Gerry Streberch.
Es ist dein Hasta la Vista, Baby. Ich meine, ja. es ist dein Yippie-Kaye Motherfucker. Achte nicht auf sie.
Peinlich berührt dreht sie sich weg.
So, das ist dein Moment, Gerry. Auf den hast du den ganzen Monat gewartet. Ich lege das Mikrofon weg und...
Deswegen sage ich, alles Gute, auch beruflich.
Das war gut.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Bräter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.